Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Vor einiger Zeit habe ich einen Bericht von einem Bibelschulleiter aus Kasachstan gehört. Also dieser Bericht wurde mir von ihm berichtet. Das ist also nicht direkt von ihm, sondern von jemandem, der ihn aber sehr gut persönlich kennt. Und dieser Bibelschulleiter war im Februar und März 2022 in den Vereinigten Staaten, in den USA, um dort in einer großen russischsprachigen Gemeinde Bibelunterricht in der Gemeinde durchzuführen. Und für diejenigen, die jetzt ungefähr wissen, Februar, März 2022, das war genau die Zeit, in der der Krieg in der Ukraine begann. Und in dieser Gemeinde, in der er den Bibelunterricht durchführte, gab es sowohl Ukrainer als auch Russen. Und an einem Sonntag nach dem Gottesdienst kam es auf dem Gemeindeparkplatz zu einer Schlägerei zwischen russischen und ukrainischen Mitgliedern der Gemeinde. Und die Ordner und die anderen Männer der Gemeinde, die nicht in der Prügelei involviert waren, die hatten große Mühe, das Ganze dann aufzulösen. Als ich das gehört habe, saß ich am Tisch und ich musste lachen. Es ist nicht zum Lachen eigentlich, aber ich musste lachen in dem Moment, als ich diesen Bericht gehört habe. Ja, es ist so abstrus, da sind Menschen aus dem einen Land und aus dem anderen Land, beide sind scheinbar mit ihrer Heimat und dem Leben in ihrer Heimat, mit der Regierung, mit was auch immer, nicht zufrieden, reisen in ein anderes Land aus, wollen da leben und fangen sich jetzt dort an zu prügeln, zu kloppen und sind wohlgemerkt Christen. Also es war irgendwie für mich alles so nicht greifbar. Wie kann das sein? Und ich dachte mir dann, ja, also sowas wird es bei uns ja nicht geben. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nach dem Gottesdienst eine Schlägerei auf dem Parkplatz. Also ich nicht. Ja, vielleicht von Kindern, aber doch nicht von erwachsenen Männern. Als ich das Thema so oder diese Gedanken dann so weiter im Kopf verfolgt habe und einfach weiter darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass eine Schlägerei, eine Prügelei, ja nur eine von vielen Formen ist, wie ein Konflikt eskalieren kann. Bei uns auf der Arbeit, so wurde es mir berichtet, gab es mal zwei Kollegen, die jahrzehntelang, also nicht nur eine kurze Zeit, sondern jahrzehntelang in einem Büro gemeinsam gearbeitet haben, zu zweit. Und die haben kein Wort miteinander gewechselt, außer sich begrüßt und Tschüss gesagt. Und wenn es mal sein musste, irgendwas wegen der Arbeit. Aber die haben jahrelang nicht miteinander geredet, weil sie sich nicht leiden konnten. Die haben sich nicht geprügelt auf Arbeit. Das hätte wahrscheinlich die Konsequenz gehabt, dass sie rausgeschmissen worden wären. Aber im Endeffekt ist das auch wiederum nur eine andere Form, wie so ein Konflikt eskalieren kann. Und so können die Auswüchse und die Erscheinungsformen von Konflikten und Streitigkeiten sehr unterschiedlich sein. Aber im Kern sind es immer Konflikte. Und da merken wir auf einmal, wie das Thema ganz nah an uns herankommt. Also für uns ist es total fremd, dass sich bei uns jemand auf dem Gemeindeparkplatz prügelt. Das ist für uns fremd und das werden wir hoffentlich nie erleben. Aber Konflikte, damit können wir was anfangen. Jeder von uns kann damit etwas anfangen. In den Ehen, in den Familien, mit den Kindern oder mit den Eltern, bis hin in die Gemeinde gibt es Konflikte. Und ich denke, keiner von uns kann sich hinstellen und behaupten, dass er noch nie Konflikte oder Streit mit irgendjemandem hat. Es gibt ja Leute, die behaupten, sie haben nur Meinungsunterschiede, keinen Streit. Nenn es, wie du willst. Im Kern ist es ein Konflikt. Und ich glaube, keiner kann sich hinstellen und sagen, nee, ich kann mich total reinwaschen davon. Ich habe mit dieser Thematik nichts zu tun. Zumindest bin ich ziemlich sicher, solche gibt es unter uns nicht. Und wir wollen uns heute einen Bibeltext anschauen, in dem genau dieses Problem angesprochen wird und in dem uns auch Gottes Sicht und sein Urteil über unsere Situation beschrieben wird, wenn wir in diesen Konflikten leben. Das Thema der Predigt lautet Gottes Antwort auf menschliche Konflikte und der Text dazu kommt aus dem Jakobusbrief, aus dem 4. Kapitel, die Verse 1 bis einschließlich Vers 4. Woher kommen Krieg und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr wollt etwas und bekommt es nicht. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu verschwenden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft zur Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Ganz kurz zum Kontext von diesen Versen. Also Jakobus, der Bruder von Jesus Christus und einer der Ältesten aus der Gemeinde in Jerusalem, er schreibt diesen Brief an Juden, die sich zu Christus bekehrt haben und die nicht mehr in Israel leben, also die außerhalb von Israel leben. Und er ermutigt diese dazu, ein aktives Leben als Christ zu führen. Und letztendlich wird klar, wenn man den Brief liest, dass der echte Glaube durch das sichtbar wird und durch das erkenntlich wird, was wir machen und nicht durch das, was wir sagen. Und somit sind die Dinge, die wir tun, sind nur das Ergebnis dessen, was in unserem Herzen ist. Das, was wir tun, ist das, was aus uns herauskommt. Und Jakobus greift dann ab dem Kapitel 3 ganz praktisch einige Lebensbereiche auf und zeigt, wie sich dann der echte Glaube in diesen Bereichen auswirkt, wenn er wirklich echt ist und wenn er von Christus kommt. Und so kommt er dann im Kapitel 4 auf dieses Thema Konflikte, wir haben den Text gerade gelesen, Konflikte unter Christen, da er diesen Brief ja an christusgläubige Juden schreibt. Also er schreibt das ja nicht einfach grundsätzlich an jemanden, sondern er schreibt an eine Gemeinde, an Christen und er schreibt, woher kommt der Krieg, der Streit unter euch. Den ersten Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, den habe ich überschrieben mit die wesentlichen Gründe für Streitigkeiten. Jakobus beginnt diesen Abschnitt mit einer einfachen Frage. Woher kommen die Streitigkeiten und der Krieg zwischen euch? Und er schließt hier, wenn wir den Text lesen, gleich mit einer zweiten Frage hinterher, mit der er den Lesern bereits die Antwort liefert, also mit der zweiten Frage. Aber bevor wir uns die zweite Frage anschauen, fand ich an der ersten Frage schon erstaunlich, dass Jakobus hier scheinbar wenig Unterschied macht zwischen einem Streit und einem Krieg. Für uns sind das ja zwei total unterschiedliche Dinge. Ja, hoffe ich zumindest. Ja, okay, also ich streite mich ab und zu mit meiner Frau, aber ich führe keinen Krieg gegen meine Frau oder auf Arbeit. Ich streite mich vielleicht mit meinem Arbeitskollegen, aber ich führe doch keinen Krieg mehr gegen ihn. Wenn man fragen würde, hast du schon mal Streit, würde ich vielleicht sagen, ja, hast du schon mal Krieg, würde ich sagen, nee, ich persönlich hatte noch nie Krieg. Jakobus macht hier mit dieser Frage bereits deutlich, egal wie wir es nennen, Streit oder Krieg, im Kern hat beides denselben Ursprung. Und den Ursprung dieser Konflikte liefert er uns dann in der zweiten Frage, indem er von einer Sache spricht, die, so lesen wir es hier, in unseren Gliedern streitet. Und dieses Etwas, von dem er spricht, das sind die Begierden in uns. Jeder von uns lebt mit diesem Problem, dass es diesen Kampf der Begierde in ihm gibt, auch wenn wir bekehrt sind. Und Jakobus erklärt dann das Ganze nochmal folgendermaßen in den nächsten Versen, in Versen 2 und 3a. Ihr wollt etwas unbedingt, aber ihr bekommt es nicht, ihr tötet und neidet und ihr könnt doch nichts erreichen, ihr streitet und führt Krieg, aber ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Aber selbst euer Bitten und Beten bringt nichts, weil ihr in einer üblen Absicht bittet. Denn das einzige Ziel eurer Bitte ist, etwas zu bekommen, was ihr dann in euren Begierden verschwenden könnt oder womit ihr dann eurer Begierde dienen könnt. Und wenn man diese Argumentation hier, die ich jetzt gerade so kurz vorgetragen habe, so liest und hört, dann denkt man ja im ersten Moment, ja, also mich meinte Jakobus mit Sicherheit nicht. Es kann ja sein, dass es ganz schlimme Christen waren, zu denen er geschrieben hat, aber mich meinte er nicht. Ich töte ja niemanden. Vielleicht mal eine Fliege, aber ansonsten töte ich ja niemanden. Aber kann es sein, dass ich hier und da vom Neid zerfressen bin? Jakobus stellt das hier auf eine Stufe, direkt nebeneinander, töten und neiden. Ich führe ja keinen Krieg, habe ich überhaupt keine Mittel und Möglichkeiten zu. Aber wie kann es sein, dass ich mich streite oder in einem andauernden Konflikt lebe und nicht bereit bin, immer wieder die Versöhnung zu suchen? Jakobus stellt Streit und Krieg hier auf eine Stufe. Wie führt Streit und Krieg? Ja, aber in übler Absicht beten. In übler Absicht beten, das mache ich nicht. Also das mache ich wirklich nicht. Das kommt bei mir nicht vor. Herr, ich bitte dich, dass du die Situation klärst und dass allen klar wird, dass ich zu Unrecht gelitten habe, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Klingt ja erstmal eigentlich ganz gut, kann man ja so beten. Worum geht es mir bei diesem Gebet? Geht es mir wirklich um die Wahrheit? Oder geht es mir um meinen Ruf? Herr, ich bitte dich, dass diejenigen, die mir das angetan haben, die gerechte Strafe bekommen. Kann man ja so beten. Aber worum geht es mir? Geht es mir hierbei um die Gerechtigkeit, die in Gottes Augen wertvoll ist? Oder geht es mir hier eigentlich nur um billige Rache? Herr, ich bitte dich, dass ich das, was ich für richtig halte, in der Gemeinde umsetzen kann, damit es der Gemeinde besser geht. Geht es hier um die Gemeinde oder geht es hier darum, dass mein Wille durchgesetzt wird? Wisst ihr, das waren alles Beispiele, die ich in meinem Leben und aus meinem Leben nehmen konnte und musste. Ich war erschrocken darüber, was man so findet, wenn man wirklich anfängt, sein Gebetsleben in Zeiten von Konflikten zu überprüfen. Für was bete ich, wenn ich in Konflikten lebe, wenn ich im Streit lebe? Was ist mein Gebet? Und worum geht es wirklich in dem Gebet? Geht es vielleicht doch, ist es eine üble Absicht? Das klingt total fromm. Ich kann ja jedes Anliegen oder jedes Gebet so lesen. Da ist ja nichts Verkehrtes dran an der Formulierung. Aber die Absicht dahinter, ist es vielleicht so, dass ich doch irgendwas in mir selber damit befriedigen will, irgendeine Begierde? Der wahre Grund für Konflikten unter Christen ist, dass wir von Begierde beherrscht werden oder den Begierden in uns zu viel Raum lassen. Und an dieser Stelle macht Jakobus jetzt oder sagt Jakobus jetzt einen Satz in Vers 4, den ich irgendwie immer in seiner Bedeutung überlesen habe. Der Satz ist aber so wichtig, weil er uns zeigt, was unsere Konflikte in Gottes Augen sind. Und deswegen habe ich den zweiten Punkt überschrieben mit Gottes Beurteilung unserer Konflikte. Stellt euch jetzt mal folgende Situation vor. Ich komme heute Morgen hier ins Gemeindehaus. Wir treffen uns, wenn man am Gottesdienst beteiligt ist und predigt, dann trifft man sich so gegen halb im Büro hinten, dann betet man mit allen, die dann beteiligt sind, zusammen. Ich komme heute rein, gehe ins Büro und dort finde ich folgende Situation vor. Peter und Viktor, die streiten sich. Die haben einen Streit. Ich komme direkt rein, total unangenehm, beide streiten sich. Es geht ganz konkret, sie diskutieren darüber, wer heute beim Abendmahl für das Brot beten darf und wer für den Wein beten darf. Ja, das ist der Gegenstand des Streitgesprächs. Und Peter sagt, ich bin grundsätzlich der lieber Brot isst, auch privat, und ich bin der Meinung, dass ich deswegen für das Brot beten sollte. Viktor sagt, was willst du mir eigentlich damit sagen, dass du lieber Brot isst? Bin ich derjenige von uns beiden, der lieber Wein trinkt? Was willst du mir damit eigentlich unterstellen? Ich esse genauso gerne Brot, habe auch plattdeutsche Wurzeln und wir Plattdeutsche, wir können zu jeder Mahlzeit Brot essen. Also warum solltest du fürs Brot beten und nicht ich fürs Brot beten? Und so geht das eine ganze Zeit hin und her. Ich stehe in der Tür, fühle mich ein bisschen unwohl und die Argumente werden immer besser, das waren ja ganz schwache nur. Und irgendwann ist es mir dann zu viel und dann packe ich mir die beiden, ich gehe in diesen Streit dazwischen, ich packe mir beide und sage, Peter, Viktor, ihr Ehebrecher. Da wäre was los, wa? Da würden sich wahrscheinlich nicht mehr darüber streiten, wer heute für was betet, sondern sich überlegen, wer die nächste Predigt macht, aber wer gleich predigen muss. Spaß beiseite, das ist eine komische Situation, alles fiktiv. Aber guck, lass uns das hier mal anschauen, im Prinzip ist das, was wir hier lesen, genau das, was Jakobus macht. Ich habe das immer total überlesen. Schaut nur, wie er im Vers 4 anfängt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Er nennt die Streithähne, diejenigen, die in Konflikten leben, hier in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, er nennt sie Ehebrecher. Und es geht hier weit und breit nicht um Ehe. Ja, wahrscheinlich wäre das auch die Reaktion von Peter und Viktor. Was hat das jetzt hier mit unserer Ehe zu tun? Wir reden über das Abendmahl, wir reden über was ganz anderes. Was hat das mit unserer Ehe zu tun? Unsere Konflikte untereinander sind letztendlich nur das sichtbare Ergebnis unserer Beziehung zu Christus. Wenn wir uns streiten, dann ist in der Regel eine andere Beziehung bereits vorher in eine Schieflage geraten, nämlich die Beziehung zu unserem Heiland. Wenn in einer Gemeinde die horizontale Beziehung untereinander nicht mehr passt, dann ist in der Regel die nicht intakte vertikale Beziehung, die Beziehung zu Christus, die Ursache dafür. Das Miteinander in einer Gemeinde ist nur das Ergebnis der persönlichen Beziehung eines jeden Einzelnen zu Christus. Und daher die vielen Konflikte in einer Gemeinde. Deswegen gibt es das auch immer wieder, dass man hört, dass es in Gemeinden Streit gibt, Meinungsunterschiede. Und wenn man diese Dinge anguckt, dann denkt man manchmal von der Seite, wie kann das sein, dass man sich über solche Dinge streitet? Das ist doch kein Grund zum Streiten. Warum kriegen das andere Gemeinden hin? Bei denen funktioniert das nicht oder bei uns funktioniert das nicht. Die Gründe liegen woanders. Es geht nicht um das oder das. Die Gründe liegen hier in der Beziehung nach oben. Jakobus macht uns hier die Sicht Gottes klar. Wenn wir als seine Kinder, als diejenigen, denen durch Christus und durch die Wiedergeburt, die in dem neuen Bund mit ihm leben, wenn wir anfangen, miteinander zu streiten, dann ist das aus seiner Sicht Ehebruch, weil wir den Bund zu ihm brechen. Und er erklärt das dann weiter damit, dass er das Ausleben der Begierden letztendlich das Ergebnis der Freundschaft zur Welt ist. Und wenn jemand diese Freundschaft sucht und pflegt, dann wird das letztendlich immer zur Feindschaft mit Gott führen, da man seinen eigenen Begierden immer mehr nachgeben wird und diese auch ausleben wird. Begierden können alles sein. Wenn wir das Wort Begierden hören, dann beschränken wir das oft auf den Bereich der Sexualität oder auf Sünden und Versuchungen, die irgendwie damit zusammenhängen. Das ist so das, was wir oft im Kopf haben, wenn wir das Wort Begierden hören. Die Bibel macht diese Einschränkung nicht, wenn sie von Begierden spricht. Begierden können alles sein. Begierden können alles sein, was letztendlich dein Denken, dein Handeln und dein Fühlen bestimmt und dich dazu bringt, gewisse Dinge in deinem Verhalten oder in deiner Art zu denken ändert. Ich möchte zum Abschluss kommen und auch zum Gebet, zum Abendmahl überleiten und die Brücke schlagen. Und das möchte ich mit einer Geschichte tun, die wirklich wahr ist, die so passiert ist. Und zwar, es müsste jetzt mittlerweile über 60 Jahre her sein, oder 70 sogar, es war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. In einer Gemeinde in Norwegen kam es während des Zweiten Weltkriegs zur folgenden Situation. Norwegen war in dieser Zeit von den Nazis besetzt. Und sie waren sehr früh erobert worden und die Bevölkerung, sie litt auch sehr unter dieser Besatzung. Und in einer Gemeinde dort war es so, sie hatten Gottesdienste, sie konnten ganz normal ihre Gottesdienste feiern. Und in dieser Gemeinde in Norwegen, ich weiß jetzt nicht in welchem Ort, hat sich das dann so zugetragen, dass einige deutsche Soldaten, die auch Christen waren, gesagt haben, wir wollen auch zum Gottesdienst kommen zu euch. Und das war ein bisschen schwierig. Also das waren eigentlich die Feinde, die Besatzungsmacht. Jeder merkte, dass es dadurch schwer war. Vielleicht haben sie sogar Angehörige verloren in dem Krieg. Und jetzt kommen diese Soldaten und kommen zum Gottesdienst. Und die Gemeinde hatte wirklich so Schwierigkeiten, damit umzugehen und auch den Frieden damit zu haben. Aber sie haben es irgendwie geschafft. Sie haben gesagt, okay, komm, Kirche, Gottesdienst darf jeder kommen. Wir lassen die halt einfach mit dazukommen. Es wurde dann auch toleriert, aber es gab für die Gemeinde, es gab eine Grenze. Sie haben gesagt, das Abendmahl, das wollen wir nicht mit den Deutschen zusammen feiern. Das Abendmahl, das nicht mit unseren Feinden. Das ist für uns, ihr dürft zum Gottesdienst kommen, ihr dürft im Gottesdienst teilnehmen, sitzen, aber das Abendmahl, das feiern wir unter uns. Gottesdienst ja, Abendmahl nein. Die deutschen Soldaten waren letztendlich ja immer noch die Feinde. Und so war es Praxis in der Gemeinde, dass die deutschen Soldaten dann immer beim Gottesdienst dabei sein durften, aber immer wenn das Abendmahl gefeiert wurde, und das wurde während dem Gottesdienst gefeiert, also es war immer so, die haben den Gottesdienst gefeiert und währenddessen mittendrin war dann die Abendmahlsfeier und dann ging es mit dem Gottesdienst weiter. Immer wenn dann das Abendmahl begann, mussten die Soldaten aufstehen und sie mussten rausgehen vor die Tür und mussten dort warten, bis das Abendmahl dann gefeiert war und dann haben sie die dann wieder reingerufen. Und eines Tages kam es dann wieder zum Abendmahl. Für die Soldaten war das auch irgendwo kein Problem. Sie haben das verstanden und konnten das auch nachvollziehen. sind dann aufgestanden, sind rausgegangen, die kannten das ja schon. Und so begann der Pastor dann auch mit den einleitenden Worten und irgendwann stand einer der älteren Geschwister in der Gemeinde auf und sagte, liebe Gemeinde, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass Jesus Christus nicht unter uns ist, wenn wir das Abendmahl feiern. Ich habe das Gefühl, dass Jesus Christus mit den deutschen Soldaten rausgeht und draußen in der Kälte steht und wir hier drin irgendwas feiern. Aber es ist nicht das Abendmahl. Und interessanterweise standen mehrere Geschwister aus der Gemeinde auf und sagten, ja, mir geht's genauso. Ich habe genau das gleiche Gefühl, seitdem wir das tun, hier passt irgendwas nicht. Ein anderer Bruder aus der Gemeinde stand auf und er sagt, mir geht's auch so. Es wird dann gesagt vorher, komm, wir ändern das, wir holen die Soldaten rein und wir feiern das jetzt gemeinsam. Und dann stand ein anderer Bruder auf und sagt, ja wartet, ich muss auch noch eine Sache klären. Ich habe mich heute vor dem Gottesdienst so mit meiner Frau verstritten, dass sie zu Hause geblieben ist, weil sie nicht das Abendmahl mit mir einnehmen will. Holt die Soldaten rein, wartet aber auf mich, ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich werde bei meiner Frau um Verzeihung bitten und dann kommen wir zusammen und wir feiern das Abendmahl mit euch. Okay, der ist losgelaufen nach Hause, die haben die Soldaten reingeholt, die ganze Gemeinde hat auf dieses Ehepaar gewartet. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ich glaube viele von uns wären viel zu stolz dafür, das zu tun. So, und dann kommt das Ehepaar rein und sie setzen sich hin und so beginnt dann diese Gemeinde den Gottesdienst und das Abendmahl mit den Soldaten und mit diesem Ehepaar zu feiern. An diesem Tag geschah etwas sehr Besonderes in der Gemeinde, so wird berichtet. Geschwister aus der Gemeinde fingen an, sich gegenseitig die Sünden zu bekennen. Nicht, weil einer damit angefangen hatte und jetzt waren die anderen irgendwie genötigt mitzumachen, nein, sondern weil Christus wieder in den Mittelpunkt gestellt wurde, weil das Herz eines jeden Einzelnen wieder auf Christus ausgerichtet wurde und weil der Geist Gottes zur echten Buße führte und somit wieder echte Gemeinschaft entstand. Und diese Art von Gemeinschaft und von Gemeinde, diese Art, die ehrt Gott. Diese Art der Gemeinde ist auch immer wieder ein Grund, Gemeinde und Abendmahl zu feiern. Und ich möchte damit abschließen und gleich gehen wir zum Abendmahl rüber und uns heute auch dazu ermutigen und auch ein Stück weit ermahnen. Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns über unsere Beziehungen nachdenken. Wie leben wir mit unseren Geschwistern? Welche Dinge sind in meinem Herzen, wenn ich an meinen Bruder denke? Wie gehe ich mit Wut, mit Zorn um? Was sind die Dinge, die ich mir wirklich wünsche? Anhaltende Konflikte, das sind kein Anzeichen davon, dass alles in Ordnung ist. Das bringen wir niemals zusammen, so sehr wir wollen. Und manchmal haben wir uns unsere Rechtfertigung, unsere Argumentation zusammengezimmert, aber sie werden der Bibel nicht standhalten. Und ich möchte uns motivieren, wenn wir gleich ans Abendmahl denken und dann zum Abendmahl gehen, dass wir darüber nachdenken und diese Dinge in Ordnung bringen. Vielleicht kannst du es nicht vorm Abendmahl machen, vielleicht gehst du dann nachher hin, aber bring diese Dinge in Ordnung, richte dich wieder auf Christus aus und stell ihn wieder ins Zentrum und du wirst sehen, wie alle anderen Dinge sich wirklich auch wieder in die richtige Reihenfolge sortieren werden. Gott segne dich, Gott segne uns beim Abendmahl. Amen. Ich würde gerne beten, lass uns dazu aufstehen.